vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Cool, danke, Jesus. Alright, ihr Lieben, wir sind in der Themenreihe. Beziehungen, Sex, Frauen, Männer und so weiter. Und ich will heute ein bisschen über Frauen sprechen. Frauen in der Kirche, Frauen in der Church. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist schwierig, ganz schwierig. Das ist natürlich ein Riesenthema. Das ist ein Thema, wo es Church-Splits gibt, also Kirchen auseinandergehen über das Thema, wo Männchen und Frauen auseinandersitzen und so weiter. Ich meine, ihr spürt, das ist jetzt bei uns nicht so. Bei uns haben auch hier schon Frauen sich geäußert. Von dem her, ihr merkt, wir glauben vielleicht ein bisschen was anderes. Und mir ist es wichtig, einfach mal ein Statement zu setzen, warum. Ich will aber auch von Anfang an sagen, das ist jetzt kein politisches Statement, aufgrund dessen, was gerade bei Olympia und so weiter passiert. Da habe ich auch eine persönliche Meinung dazu, definitiv. Und wenn du die wissen willst, kannst du gerne zu mir kommen. Ich will jetzt nicht mit einem politischen Geist partnern oder irgendwas sagen, daraus sagen, sondern ich will, dass wir das hier anschauen und mein Herz ist, dass wir erkennen, dass hier Sachen drinstehen, die du immer auch verwenden kannst, so dass dir es gut geht, aber vielleicht für das gar nicht geschrieben wurde. Deswegen ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn du heute zum allerersten Mal da bist, komm nächstes Mal wieder, das ist jetzt nicht sowas, wo wir immer reinhauen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen theologischer heute, vielleicht liebst du das auch, dann Halleluja. Aber wichtig ist tatsächlich, dass du vielleicht auch nochmal die Botschaft von vor 2 Wochen von mir nachhörst, da habe ich gesprochen darüber, was ist tatsächlich Wahrheit. Weil tatsächlich ist das ein Buch und die Bibel sagt von sich selber, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das heißt, du kannst das Ding hier lesen und es wird immer für deine Meinung irgendwas geben, das toll ist und es gibt irgendeinen Vers, der dagegen spricht. Und wir haben das Privileg als Christen jetzt, dass wir quasi dieses ganze Buch haben. Ja? Und das war damals noch nicht so. Ja? Es gibt Juden, die hatten nur die Tora. Dann gab es verschiedene Gemeinden, zu denen Briefe geschrieben wurden. Die hatten auch nur, eventuell, wenn sie Juden waren, die Tora und den Brief. Ansonsten hatten sie nur den Brief, der an sie, also an die Kirche geschrieben wurde und dann von den Ältesten, Aposteln oder sonst was vorgelesen wurde. Das ist zum einen sehr wichtig, weil jetzt der Kontext mir absolut wichtig ist, wenn ich die Sachen sage. Weil ich werde jetzt auch was betonen, ja? Frauen betonen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mann hier rauslaufen muss und denkt, ja, also gut, betrifft mich nicht. Heute hat er zu der anderen Riege gesprochen oder sonst irgendwas. Sondern es ist wichtig, dass wir unser Herz offen halten, weil ich glaube, wir alle können da was lernen. Und wenn es nur darum geht, wie ich meine Bibel lese, dann hast du schon was mitgenommen. Okay? Passt es? Okay. Super. Also. Die Bibel, beziehungsweise also Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament und dann kommt Matthäus. Ja? Und zwischen Maleachi und Matthäus waren 400 Jahre von Ruhe. Ja? Da hat Gott nicht gesprochen. Und in diesen 400 Jahren ist was passiert. Weil wenn du das Buch quasi, ja, also wenn du das Alte Testament liest, Alte Bund, jetzt lass mich sagen, das Alte Testament, weil der Alte Bund geht noch ein bisschen weiter. Aber das Alte Testament liest und dann ins Neue überschlägst, dann wirst du merken, da gibt es auf einmal Dinge, die gab es davor nicht. Okay? Und es gibt, auf das will ich raus, es gibt Judaisten, es gibt Pharisäer, es gibt Sadduzäer und so weiter und so fort. Das bedeutet, das gibt es im Alten Testament nicht. So, in dieser Zeit von 400 Jahren Ruhe ist was passiert. Dass Menschen, ja, hauptsächlich Männer, aufgrund dessen, dass sie Gott nicht gehört haben, eine Religion für sich gegründet haben. Pharisäertum, Judaistentum, Sadduzäertum. Die dann im Neuen Testament immer wieder mit Jesus in Berührung kamen. Okay? Könnt ihr mir so weit folgen? Allein das ist für mich ein absolutes Warnsignal. Dass Menschen, die Gott nicht mehr hören, es ist so leicht, mit irgendwas zu partnern, das nicht der Heilige Geist ist, und dann eine Religion zu gründen. Aufgrund von irgendeinem Vers oder von irgendwas, das du nicht verstehst. Okay. Und dann gab es quasi diese drei Hauptreligionen. Ich will die gar nicht jetzt ausschmücken, was die alles geglaubt haben, weil das wäre nochmal was ganz anderes. Ich will uns nur ein Bild malen, in was Jesus unterwegs war und mit was er es zu tun hatte. Weil im Alten Bund, wie gesagt, gab es das nicht, ja, sondern im Alten Testament gab es nicht, sondern nur im Neuen. Und ich will einfach ein bisschen was vorlesen, weil als Jesus dann unterwegs war auf dieser Erde, er wurde ja Mensch, ja, da gab es in seinem, ja, da halt im Nahen Osten, da gab es drei verschiedene Kulturen. Es waren zu einem die Juden, dann die Römer und dann die Griechen. Und ein kleines Dorf, der eine oder andere hat es checkt, okay. Meine Kinder, die feiern Asterix und Obelix. Naja, auf jeden Fall. Es war ein Joke, okay. Also kein kleines Dorf, das den Römern Widerstand geleistet hat, sondern es gab Juden, es gab Römer und es gab Griechen. Das waren die drei, Kulturen, die dort am meisten präsent waren. Ja? Und das müssen wir verstehen, weil Jesus agiert zu quasi religiösen, gesetzlichen Menschen, ja, und zu verschiedensten Menschengruppen, zu diesen drei. Okay? Und auch Paulus nachher, ja, und so weiter und so fort. Warum ist das wichtig? Oh, sorry. Erkläre ich euch gleich noch. Wir müssen verstehen, dass quasi im Alten Testament, da gab es 252 Gesetze aus der Tora raus. Ja? Ja? Und die gab es, weil der Mensch, habe ich letztes Mal erklärt, von dem Baum der Erkenntnis gegessen hat. Das war eine Regel. Eine einzige Regel gab es im Paradies, ess nicht von dem Baum. Aus einer Regel, aufgrund dessen, dass der Sündenfall kam, gab es 252 Regeln. Durch die 400 Jahre Ruhe gab es nachher 613 Regeln von Menschen gemacht. Von denen 613 Regeln waren 100 gegen Frauen. Und davor liest du nichts gegen Frauen. Das zeigt mir, der religiöse Geist hasst Frauen. Lass ich einfach mal so stande. So, es gab quasi, es gab den Judaismus, und ich will ganz kurz euch vorlesen, was so, ja, was so der Standard oder was das halt so war. Du kannst es heute mit dem heutigen Afghanistan, kannst du das ein bisschen vergleichen, dann haben wir so ein bisschen einen Vergleich. Also Frauen waren damals ein Besitz. Ja? Die hatten keine Rechte, die waren ein Besitz. Ihnen wurde es nicht erlaubt, sich weiterzubilden. Wenn Männer sich zum Abendessen trafen, mussten die Frauen im Nebenraum essen. Ihnen wurde untersagt, im öffentlichen Raum mit Männern zu reden und ihr Gesicht zu verdecken. Sie sollten sollte dies nicht gemacht werden, dann durfte man sich von ihr scheiden. Die Ehen waren veranlasst und versprochen, somit hat wahrscheinlich keine Frau den Mann geheiratet, den sie cool gefunden hat. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Polygamie. Die war erlaubt, also aber nur für Männer. Also sprich, wenn ein Mann mit der Frau fertig war oder das nicht mehr so richtig funktioniert hat, wurde sie wie ausgestoßen, er hat sich einfach die nächste geholt. Aber eine Frau musste halt, durfte das nicht. Frauen durften nicht politisch wählen, geschweige denn vor Gericht aussagen. Frauen durften nicht in den Tempel, sondern nur den äußeren Bereich von der Synagoge überhaupt betreten. Ja. Frauen waren nicht erlaubt, die Tora zu lesen. Der bekannteste Rabbi, also der Lehrer von damals, Elzasar heißt er, sagt, er würde lieber die Tora verbrennen, wie es einer Frau vorzulesen. So, das ist die Kultur im Judaismus. Also die haben wirklich Frauen nicht gemocht. Dann gab es Römer, da waren die Frauen, die hatten ein bisschen mehr Freiheit. Ja? Eine Frau durfte da schon außer Hauses arbeiten und so weiter, durfte ja auch in bestimmten Regionen Häuser besitzen und sowas. Aber die waren trotzdem noch klein gehalten. Und dann, wie gesagt, gab es noch eine dritte Kultur, und das waren die Griechen. Griechische Mythologie, ja, daher kommt Mutter Erde, ja, der höchste Gott, den es gibt. Und das war kein Mann, sondern eine Frau. Und deswegen in der griechischen Mythologie sind Frauen Göttinnen. Die sind was ganz Besonderes. Warum ist das wichtig? Ja, Paulus redet nachher mal in einem Brief zu Tempelprostituierten und so weiter. Ja, das sagt er nicht einfach nur so, weil irgendwie, also Prostitution bei uns ist, sag ich jetzt mal, wie sagt man das im Positiven, nicht die Oberklasse-Schicht vielleicht, von Arbeit. Aber damals, in dem Kontext von Tempelprostitution, ja, weil es eine Frau war, da war das was ganz Besonderes. Es war nicht nur ein Akt von Sex, das so eine Prostituierte gegeben hat, sondern weil sie fast wie ein Gott angesehen war, war das fast eine Salbung, die du bekommen hast. Okay, und in dem Kontext, in diesen drei Sachen, spricht die Bibel da rein. Okay, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, weil dann können wir auch nicht einen Satz aus einem Brief gleichstellen mit einer Tora oder ein Gesetz, das an eine ganze Nation gegeben wurde. Verstehen wir das? Aber das ist wichtig. Ich habe es letztes Mal so genannt, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht Dinge schreien, die Gott leiselt, und nicht Dinge leiseln, die Gott schreit. Warum? Weil verschiedene Dinge zu verschiedenen Menschengruppen zuallererst mal in verschiedenen Kontexten geschrieben wurde. Na, wir haben jetzt das ganze Buch, und deswegen ist es wichtig, dass wir das hier mit dem Heiligen Geist lesen. Weil ansonsten kreiert es Buchstabe und Gesetz, und wir kommen unter was, unter das Jesus uns eigentlich frei gemacht hat, und das Gesetz tötet. Das ist mein ganzes Herz in dem Ganzen. Wir müssen aufpassen, dass, wenn wir dann so Sachen über Frauen lesen, dann gibt es die krassesten Diskussionen und so weiter, und wir verpassen das Herz Gottes da drin, und wir verstehen, dass es an eine Kirche geschrieben war, die einen Kontext hatte, die an ortsgebunden war, die vielleicht in Griechenland sogar war, wo griechische oder Mythologie geherrscht hat, und dann das, was Paulus sagt, auf einmal einen ganz anderen Kontext und eine ganz andere Sache gibt, wie mit unserer Brille das einfach mal nachzuplappern. Versteht ihr, was ich meine? Okay, super. Also, da sind wir. Okay? Das ist schon halber, du liebe Zeit. Ich muss ein paar Sachen überspringen, sonst komme ich im Leben nicht zu den ganzen Bibelstellen. Also, vielleicht ist das einfach auch nochmal Grundlage dann heute, und dann reden wir nächstes Mal darüber. Deswegen ist es absolut revolutionär, ihr Lieben, wenn Jesus, als Jesus Mensch wurde, wie er Frauen behandelt hat. Also, das, dass er sie nicht gesteinigt hat und so weiter und so fort, wenn sie Fehler gemacht haben. Wir denken halt so, oh Jesus, ja, voll gnädig, Hammer. Das war ein politisches Statement, das so krass war, das hat alles aus den Angeln gehoben. Wie kann der sowas machen? Und dann das Geniale, quasi, dass an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird und Petrus aufsteht, ja, wir machen da immer ein Riesending drum und so, und das ist auch der Hammer, aber Petrus aufsteht und sagt, hey, das ist das, was in Joel 2, also im Alten Testament, vorhergesagt wurde, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch kommen wird und dass eure Männer oder dass eure Söhne und Töchter weissagen werden. Das ist verboten gewesen unterm Judaismus. Wie kann der sowas sagen? Das ist Blasphemie, das geht nicht. Doch, es geht. Weil das Kreuz, ja, und das hat ja quasi das Judentum verstanden, ja. Adam und Eva haben einen Fehler gemacht. Lass mich es mal so sagen. Eva hat auf die Schlange gehört. Adam wusste, dass er nicht davon essen soll und hat es trotzdem gemacht. Was ist schlimmer? Ungehorsam oder verführt zu werden? Ich sag mal so, beides ist blöd. Auf jeden Fall. Vor dem Test. Nein. So, die machen beide einen Fehler. Und aufgrund dessen wird der Mann verflucht. Ja? Die Arbeit, der Ackerbau und so weiter soll Dornen und Disteln tragen. Deswegen trägt Jesus, als er am Kreuz stirbt, eine Dornenkrone. Damit das aufgehoben wird. Und dann wird die Frau verflucht. Und da heißt es dann, dass sie dem Manne untertan sein soll. Dort tatsächlich im Urtext ist Mann nicht die Mannesschaft, also alle Männer auf der ganzen Welt, sondern der Ehemann. Das ist wichtig, okay? Die Frau ist nicht versklavt unter jeden Mann, den es da draußen gibt. Also das ist auch nur alter Bund, okay? Jetzt brauche ich jetzt nicht Halleluja sagen, aber das allein ist auch schon besser wie das, was wir draus gemacht haben. Gibt's halt Schmerzen beim Gebären und so weiter und so fort. Aber als Jesus stirbt, ja, tut er Mann und Frau vom Fluch erlösen, Leute. Und das ist für mich mega wichtig, weil wenn wir die Briefe an Timotheus, an Korinther und so weiter lesen und die mehr Gesetze in uns kreieren, wie der Forscher, der alte Bund, dann lese ich was falsch. Weil das, was Jesus durch sein Leben gemacht hat, er hat uns vom Fluch erkauft. Und wenn ich dadurch mehr Gesetze habe wie davor, du liebe Zeit, lass uns lieber dort leben. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist wichtig, wie ich meine Bibel lese. Deswegen sollen wir sie durch das Kreuz lesen und durch das, was Jesus für uns getan hat. Ja? Und in dem Fall auch, wenn es um Frauen geht. Okay. So, wir lesen zum Beispiel dann auch in Apostelgeschichte 18, ich kann tatsächlich, das langt mir nicht, in Apostelgeschichte 18, Apostelgeschichte ist ja quasi, also es gibt die Briefe von Paulus, ja, an verschiedene Gemeinden, ja, und er schreibt an 9 verschiedene Orte seine Briefe, ja, und er schreibt an 9 verschiedene Orte und in 3 von diesen Briefen werden, an 3 von den Orten werden Frauen erwähnt, beziehungsweise ermahnt. Nicht an alle 9, sondern nur an 3. Okay? Auch das ist wichtig. Warum? Das zeigt mir, ich kann kein universelles Gebot machen von einem Vers aus einem Brief, der an eine Gruppe geschrieben wurde und so weiter und so fort. Und ein ganzes Ding draus machen, wo jetzt eine ganze Menschheit drunter stellen muss, okay? Ja, deswegen ist wichtig, lesen wir mit dem Heiligen Geist. So, Apostelgeschichte 18, kannst du mal mit mir aufschlagen, können wir gleich durchlesen. Da ist mir nur eins wichtig, weil es darum geht, dass quasi ein Jude, der sehr belehrt war, nach Ephesus kam. Ephesus war der Ort, ich war da auch erst, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, irgendwann, war der Ort, wo Timotheus als Gemeindeleiter eingesetzt war. Und jetzt, wer seine Bibel kennt, der weiß, dass Paulus an Timotheus sagt, hey, die Frau, die darf eigentlich in der Gemeinde nicht lehren und so weiter und so fort. Okay? Wir gucken uns die Verse an, aber das ist wichtig. Einfach ganz kurz. So, Apostelgeschichte 18, da heißt es dann, in der Zwischenzeit war Apollos, ein Jude aus Alexandria, nach Ephesus gekommen. Vers 24, sorry. Ganze Kapitel ist auch nicht schlecht. Lest es gern. In der Zwischenzeit war Apollos, ein Jude aus Alexandria, nach Ephesus gekommen. Okay? Er kannte sich in der Heiligen Schrift bestens aus und war ein gebildeter und gewandter Redner. Über die christliche Botschaft wusste er Bescheid und er sprach voller Begeisterung von Jesus. Come on! Zuverlässig lehrte er, was Jesus gesagt hat und getan hatte. Dennoch kannte er lediglich die Taufe von Johannes. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge von Jesus zu sprechen. Halleluja, come on. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila, also zwei Leute. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Haus auf, um ihn dort Gottes Weg zur Rettung genauer zu erklären. Okay, ich will nur, dass wir was verstehen. Paulus sagt zu Timotheus was, dass die Frauen dort nicht lehren dürfen und so weiter. Okay, wie gesagt, schaffen wir heute nicht, aber das steht da. Und jetzt lesen wir hier, dass gerade der Apollos nach Ephesus kam. Und der hat dort von Jesus gepredigt, Junge. Aber er kannte halt nicht die ganze Offenbarung, weil er nur das kannte von Johannes. Und wer hat ihn dann gelehrt, dass es noch mehr gibt? Eine Frau und ein Mann. Aber eine Frau darf ja eigentlich gar nicht lernen, wenn ich das schwarz-weiß lese aus dem Brief raus. Deswegen ist es wichtig, Leute, dass wir das richtig lesen. Richtig lesen, was da drin steht, okay? Habe ich euch jetzt verloren. Also, dann gehen wir jetzt zusammen, wenn du deine Bibel dabei hast, zum 1. Korintherbrief. Junge Alter, 5 Minuten. Grace, ja. Sag Revival, dann können wir länger machen. Nee, Spaß. Okay, 1. Korinther. Nochmal zum Kontext. In Korinth, wo ist das? Griechenland. Eieiei. Griechisch, Mythologie, Frauen waren Götter. Der Mann war da nicht so viel wert. Warum? Die Griechen haben gesagt, also nicht nur Mutter Erde und so weiter hat alles geschaffen und dann gab es ein paar andere Götter und so weiter. Da waren auch dann Männer drunter, aber hauptsächlich war das die Frau, das stärkere Geschlecht. Wie soll ich das sagen? Hauptsächlich wegen Sex. Warum? Die haben gesagt, okay, der Mann, dessen Sexualtrieb ist stärker wie der von der Frau und weil es die Frau besser kontrollieren kann wie der Mann, hat der Mann was, das er von der Frau will, und weil es die Frau besser kontrollieren kann, ist sie über ihm. Okay, mehr dazu sage ich jetzt erstmal nicht. Aber die Stellung von der Frau war in dem Kontext viel, viel, viel krasser wie unter dem Judaismus, wo die Frau gar nichts wert war und nichts durfte. Okay, versteht ihr das? So, wir bewegen uns in den Spannungen. Was ich auch noch sagen will, ist, was mir ganz wichtig ist, bitte lass uns nicht die Bibel auseinandernehmen und jetzt nur noch in den Kontexten und was weiß ich was lesen und dann die Kraft verlieren. Ja, weil das heißt jetzt das und jenes und so weiter. Wir müssen das mit dem Heiligen Geist lesen, okay? Das ist mir absolut wichtig. Nur dann ist es kraftvoll. Nur dann gibt es Offenbarung. Nur dann beschneidet es auch uns. Weil wenn das hier nur denjenigen beschneidet, zu dem du reden willst, sorry, dann hast du auch der falsche Geist. Auf jeden Fall, das ist mir absolut wichtig. Jetzt in dem Kontext müssen wir den Kontext betrachten. Ja, Sorry, ich bin nicht der Obertheologe. Von dem her ist mir das wichtig, dass mein Herz rüberkommt, dass wir das richtig lesen, weil es gibt Kriege und so weiter, weil das hier falsch interpretiert wird. Deswegen will ich mit aller Vorsicht das sagen. Ja, Frauen werden unterdrückt und so weiter und so fort, weil halt hier Sachen rausgenommen wird, weil sie es eben nicht verstanden haben. Und da kannst du mit Leuten diskutieren. Das ist crazy. Also das ist wirklich crazy. Und da steckt eine Macht dahinter. Das ist das, was ich sagen will. Okay. Und mir geht es einfach mal darum, in dem jetzt zu zeigen, hey, ich glaube, wir müssen mit offenen Augen das Ding hier lesen. Und absolut ist es genial, weil wir Zugang zu dem Allen haben, wo die damals natürlich nicht hatten. Weil eine Gemeinde hat einen Brief bekommen, die hatten vielleicht noch Erkenntnis von der Tora, vielleicht. Die Griechen damals, die kannten nichts. Ja? Die kannten ja nur den Brief oder vielleicht, wo Paulus oder Timotheus und sonst irgendwas gelehrt haben. Ansonsten kannten die nichts. Die haben sich auf der Straße bekehrt, das, was wir ja auch feiern. Ja, kennt er sich dann gleich mit dem Gesetz Mose aus und so weiter und so fort? Wahrscheinlich nicht. Okay. Also, 1. Korinther wurde an Griechen, ja, an Korinther geschrieben, ja, an die Heiligen dort und so weiter und so fort. Und dann lesen wir in 1. Korinther 7, Vers 1, nun zu dem, wovon ihr geschrieben habt. Also, wichtig, Paulus beantwortet hier Fragen von Leuten, die zu Jesus gekommen sind, unter der griechischen Mythologie und auf einmal Fragen haben. Du liebe Zeit. Frauen sind aus meiner Geschichte Götter, die können machen, was sie wollen, in Anführungszeichen. Die treiben einmal im Jahr die ganzen Männer die Straße runter und so weiter. Also der Mann war da tatsächlich weniger wert. Und jetzt auf einmal werden die gleichgestellt oder sowas. Weil Paulus sagt ja zum Beispiel zu den Römern, es gibt niemand mehr, es gibt keinen, zählt er die ganzen Sachen auf, es gibt keinen Sklave mehr, es gibt keinen Herrn mehr und so weiter, weil wir alle eins sind in Christus. Wie gehst du denn mit so einer Offenbarung um, wenn eine Frau dein Leben lang ein Gott war? Versteht ihr diesen Struggle, der da rum abgeht? Okay. Also, nun zu dem, wovon ihr geschrieben habt. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Also sprich, Paulus antwortet, das ist eigentlich mein ganzer Punkt, Paulus antwortet auf Fragen, die sie gehabt haben. Immer wieder durch das ganze Ding. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Okay, allein das hier, dieses Statement, wo wir denken, okay, das ist schon ein bisschen restrictive, also das ist schon ein bisschen gesetzlich. Das ist mega befreiend für jemanden, der das gehört hat, der unter dem Judaismus war. Da war die Frau nix. Der Mann durfte mehrere Frauen haben. Versteht ihr? Okay. Und das Krasse ist ja auch noch, stimmt, das habe ich aufgeschrieben, Paulus ist ein Pharisäer der Pharisäer. Der kommt selber vom Judentum raus. Der hat das halbe Teil auswendig gelernt, gewusst. Und der schreibt so Sachen. Der muss Jesus wirklich begegnet sein. Versteht ihr? Das sind ja Sachen, mit denen der war so krass drauf, dass er Christen verfolgt hat, getötet hat und so weiter, weil er gedacht hat, er tut nur Gott einen Gefallen. Ich will gar nicht wissen, wie er mit Frauen umgegangen ist. Aber dass der an einen Punkt kommt, wo er sagt, hey, es ist gut, dass ein Mann eine Frau hat. Junge, das ist schon, boah. Und wir denken, du liebe Zeit. Naja, ist gut so. Nee, es ist gut so natürlich. Vers 3, der Mann gebe der Frau, was er ihr schuldig ist. Desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Ach du liebe Zeit. unterm Judaismus, absolut revolutionär. Unterm griechischen Mythologie, oh krasse, die Frau ist eigentlich ein Gott, die sollte nicht über mich verfügen, vice versa. Ah, wow, du liebe Zeit, krass. Wir werden hier equal, wie sagt man das, gleichgestellt. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, also Vers 5, dass ihr zum Beten Ruhe habt. Also, wow, warum soll man sich entziehen? Nur zum Beten, dass man seine Ruhe hat. Und dann kommt wieder, das sagt mir nicht, das steht da. Ah, jetzt, welcher Kontext? Nee, Spaß. Nicht, dass der eine kommt und sagt, hey, heute brauche ich meine Ruhe. Nein, Spaß. Damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Hier will ich mal ganz kurz sagen, wenn der Satan dich versuchen kann, dann ist Sex, ja, und ich weiß, hier sind auch Singles drin und so weiter, so hört einfach mein Herz. Aber Sex ist dann gleichzeitig auch eine Waffe, wo wir Gott damit anbeten können. Es geht nicht nur ums Vergnügen, das Vergnügen ist auch der Hammer, aber alles ist geistlich. Ja. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Okay, ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, also Paulus geht davon aus, dass er quasi Single ist, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen soll. Okay, lass mich mal hier ganz kurz was sagen, weil auch das ist im Kontext geschrieben von dem, wo Paulus unterwegs war. Hier glaube ich nicht, dass Paulus sagt, okay, wenn du dich scheiden lässt, kommst du in die Hölle. Weil es gibt auch Szenarien, ihr Lieben. Okay, lass mich das. Ich rede hier auch zum Livestream. Gott hasst Scheidung. Absolut, glaube ich. Punkt. Es gibt aber Szenarien, wo Frauen geschlagen wurden oder auch Männer. Ja, und so weiter und so fort. Misshandlungen passieren und so weiter. Und wegen dem Satz, in der Versklavung zu sein, das finde ich schwierig. Gibt es mir Erlaubnis, was ich jetzt gesagt habe, ey, du hast mir jetzt heute mal angeschrien, so lasse ich mich nicht mit mir umgehen, also ciao, hier ist die Scheidungspapiere. Ja, nee, okay. Aber es gibt definitiv, glaube ich, Situationen, wo es nicht ganz so schwarz-weiß ist. Ansonsten wäre das Herz von Gott für mich, das hätte ich dann noch nicht ganz verstanden. Ich habe es mit Sicherheit auch noch nicht ganz verstanden, aber das wird nicht auf jeden Fall mal in das Denken reinpassen, wie ich den Vater sehe. Okay? Ja, also wenn der Tarzan Blödsinn im Dschungel machen will, dann soll er im Dschungel bleiben, okay? So ein bisschen so. Also ich will keine Erlaubnis für Scheidung geben, ihr Lieben. Ihr merkt, das Ganze ist schon ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo ich persönlich sagen würde, ich glaube, du gehst jetzt lieber mal aus der Beziehung raus. Du musst ja nicht gleich scheiden lassen und so weiter, okay? Aber das sei gesagt. Sorry. Wenn du eine andere Meinung hast, der Herr segne dich. Super. Okay, also, der Mann soll sich nicht die Frau soll sich nicht vom Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber scheiden lassen, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht fortschicken soll. Also hier geht es quasi nicht um häusliche Gewalt und so weiter. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht fortschicken. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gelesen hast, aber das ist schon krass. Also die Frau, die eigentlich nichts wert war, Und aus diesem Denken kommt Paulus. Der schreibt hier Sachen, die so bevollmächtigend für Frauen sind. Das ist richtig krass. Das ist mein ganzer Punkt. Das ist mein ganzer Punkt, dass wir verstehen, Paulus redet von was. Der hat eine Offenbarung bekommen, die Stellung der Frau. Und das redet er jetzt in Kapitel 7. Da gibt es noch Kapitel 11, da gibt es noch Kapitel 14 und so weiter. Und in Kapitel 14, da sagt er was. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das alles verstehen, woher er kommt. Weil dann kann ich ihm in Kapitel 14 nichts in den Mund legen, was er eigentlich gar nicht sagt. Weil er tut nicht seine Meinung ändern über drei Kapitel. Das ist mein ganzer Punkt, warum ich das vorlese. Das ist jetzt nicht zu eurem Bibelstudium oder sonst irgendwas. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, wann weißt du, ob du die Frau retten willst? Ich hoffe, der Punkt kommt rüber, wie kraftvoll eine Frau ist, die vorher gar nichts zu melden hatte und so weiter, kann jetzt auf einmal ihren Mann retten. Okay, also 1. Korinther 14, Vers 5. Okay, das ist schon brutal. Wie machen wir denn das? Ja. Okay, 1. Korinther 14, Vers 5. Bin gleich am Ende. Machen wir hier einfach einen Punkt. 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte, dass ihr alle. Zu wem redet er hier? Allen. Nicht nur zu Männern. Okay? Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Okay, alle. Okay, wir jumpen runter zu Vers 21. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Zu wem redet er hier? Ich weiß gar nicht, wie man auf die Theologie kommen kann, dass Paulus ein paar Versen weiter oben nur zu Männern geredet hat. Aber das ist leider so. Vers 21. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre. 26? Gut, ja, 26. Er hat Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Okay, Punkt von mir ist hier, Paulus redet zu Brüdern und Schwestern und jeder hat was, das er mitbringen soll. Auch eine Lehre. Ich dachte, die dürfen nicht in der Kirche lehren. Genau. Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Ja, heide, nein. Wir haben doch gerade gelesen, dass jeder was mitbringen soll. Merkt ihr was? Warum es wichtig ist, dass man alles durchliest und nicht nur einen Satz betont. Aus dem Kontext raus. Nicht weiß, zu wem er geredet wird und so weiter und so fort. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Okay, was war Paulus nochmal? Ein Pharisäer, der das Ding hier studiert hat. Der das Ding auswendig gelernt hat. Dass eine Frau nicht reden darf, steht gar nirgends im Gesetz. Ja, aber hier steht es doch, wie auch das Gesetz sagt. Kann das sein, dass das hier gar nicht was geschrieben ist von Paulus, sondern eine Frage wiederholt wird von ihm? Oh, du liebe Zeit. Jetzt machst du uns komplett kirre. Wollen Sie aber etwas lernen, so sollen Sie daheim Ihre Männer fragen. Ja, aber was machen mit Unverheirateten? Die können ja gar nicht mit fragen, oder wie läuft es? Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es allein zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, was ist, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht erkennt, der wird nicht erkannt. Okay, die Zeit ist zu knapp. Es gibt verschiedene Denksachen, wo Theologen drüber streiten oder nicht streiten, was da tatsächlich vorgefallen ist. Ich war auch schon öfters mal in Rumänien in dem Gottesdienst. Damals, da sitzt tatsächlich die Frau dort, der Mann dort, zumindest in orthodoxen und so weiter Versammlungen. Und das ist eine Denkart. Ja? Das ist tatsächlich überliefert, dass Frauen auf einer Seite saßen und Männer auf der anderen. Und dann haben jetzt Leute gesagt, Theologen meinen, dass dann die Frauen hin und her gerufen haben und somit die Versammlung gestört hat. Und deswegen Paulus sagt, hey, jetzt seid ihr mal ruhig, ihr habt nichts mehr zum Sagen. Schwierig für mich. Passt für mich nicht in mein Denken rein. Deswegen ist für mich schon eine Frage, okay, weil davor so ein paar Sachen gesagt werden, die Paulus, ja, das passt nicht, dass ich habe eine andere Meinung halt. Okay, ich mache hier einen Stopp, so blöd es auch ist, und will einfach noch ganz kurz sagen, ich glaube von meinem Herzen her, dass Paulus ein absoluter, aufgrund dessen, dass er Jesus begegnet ist, dass Paulus ein absoluter Bevollmächtiger war von Frauen. Ja? Und wenn er so Sachen hier schreibt, dann schreibt er die als eine Antwort zu einer Frage und gleichzeitig in eine Situation rein, die es dort gab. Okay, müssen wir ja jetzt noch ein paar so Sachen angucken, weil ich wirklich will, dass wir das verstehen. Aber gleichzeitig mein Herz in dem Ganzen ist, du kannst natürlich auch alleine zu Hause lesen, mein Herz ist es, dass eine Generation aufsteht, wo wir merken, hey, wir brauchen einander. Das ist nicht der Mann, der halt das stärkere Glied ist oder sowas, ja? Und die Frau, die kommt irgendwo hinterher und der Mann, der darf seinen Traum leben und die Frau muss dann alles aufgeben, weil sie halt Kinder kriegt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mal, wenn sie 40, 50 ist, dann kann sie auch mal wieder machen, was sie will. Leute, das ist ein Bild, das unsere Gesellschaft nicht mal sieht. Deswegen haben wir ja auch Frauenquote und so weiter und so fort, weil da Sachen aufstehen. Und ich finde es schwierig, wenn Jesus uns frei macht, dass wir dann mehr Gesetze haben wie die Welt. Okay, wie gesagt, die Welt feiert auch Scheidung, das würde ich nicht begrüßen, okay? Es gibt verschiedene Kontexte und so weiter. Hört mich richtig und nehmt das auch nicht auseinander. Was ich jetzt noch zum Abschluss machen will, und sorry für das, wir werden das, wir machen einfach da nächstes Mal weiter, okay? Weil es gibt ja noch mehr so Sachen, Kopftuch und so weiter und so fort. Macht euch auf was bereit. Was ich auf jeden Fall noch machen will, ist, dass mal alle Frauen hier drin aufstehen, alle Ladies, egal wie alt, wie jung. Und vielleicht können wir als Männer einfach mal ganz kurz klatschen und wir bedanken uns für euer Sein. Ihr seid wunderbar gemacht und da, wo ihr unterdrückt wurdet, das ist mega schade und das tut mir mega leid. Und da, wo eine Gesellschaft Frauen verpönt, wo wir gerade auch dran sind und so weiter, das tut mir leid. So, können wir Jungs, Männer, mal auf drei einfach einen Applaus den Frauen geben für das, wer sie sind, ja. Von unserem Herz aus, okay? Das ist jetzt keine religiöse Handlung oder sowas, sondern ich will das einfach willkommen heißen, auch in der Kirche. In der Kirche, dass Frauen ihren rechtmäßigen Platz einnehmen, weil ansonsten fehlt uns was. Okay? Also, Männer, 1, 2, 3. Danke, Jesus. Ja. Richtig cool. Ja. Ja. Wir ehren euch und wir schätzen euch. Ja. Danke, Jesus. Standing over. Ja, wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr uns ergänzt und dass ihr uns ertragt, da wo unser Denken ja, eingeschränkt ist, dass ihr uns helft, wirklich, dass wir ein ganzes Bild bekommen. Wirklich danke und will wirklich sagen, da wo ihr aus vielleicht verschiedenen Hintergründen, Traditionen oder sonst irgendwas kommt, wo das vielleicht so gelebt wurde, da will ich mich einfach entschuldigen und sagen, hey, es tut mir echt leid. Weil so, wie es da drin steht, das bedeutet es nicht. Und wünsche mir wirklich, dass ihr in das hineintretet, was Gott für euch hat, aber bei uns, bei Fearless, dass ihr euch entfalten könnt. Und ja, wir feiern euch, genau. Okay, ihr Lieben, Hammer. Schön, dass ihr da seid.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.